Guten Morgen. Ja, das Prinzip von Saat, von Wachstum und Ernte. Etwas vergeht, was Neues steht auf. Ich meine, das ist was Alltägliches im Endeffekt begleitet. Wir gehen schlafen in der Hoffnung, zum Neuen gestärkt wieder aufzustehen. Ich meine, in Jesus ist gestorben, um zum lebendigmachenden Geist wieder aufzustehen und uns retten zu können. Mächte von der Finsternis, Schmerz von der Vergangenheit muss weichen und auch Gegenwart Gottes Platz machen. Ich weiß nicht, wie es für euch war im vergangenen Sonntag. Vielleicht, ich will da, also nicht, es ist nicht das Thema von der Predigt, schon mal so ein kleines Ding, aber mehr ein Zeugnis eigentlich. Für mich war es schon irgendwie erschreckend, erschütternd auf eine Art und Weise. Aber in der tieferen Hinsicht war es eigentlich dann ermutigend für mich und augenöffnend. Weißt du, ich saß im Gottesdienst und dann kam in mir die Frage, denn will ich in so einer Gemeinde sein, wo solche Dinge passieren? Wäre das nicht irgendwo anders deutlich angenehmer ohne sowas? Wäre das nicht schöner? Aber dann kam eine weitere Frage in mir hoch. Was wäre denn die Option? Will ich in einer Gemeinde drin sein, wo sich alles drin wohlfühlt, das nicht in Einklang mit Gott ist, alles kann da drin leben und fühlt sich nicht angegriffen, fühlt sich nicht in die Enge getrieben? Will ich in so einer Gemeinde sein, wo beliebig ist, wo keine Konfrontation mit Gottes Heiligkeit ist? Ist es das, was ich mir wünsche? Das wäre doch mein Wunsch. Wenn ich das eine nicht will, dann will ich das andere scheinbar. Will ich in einer Gemeinde sein, wo von Satan und von seinen Lügen Unterdrückte keine Freiheit finden, wo Schmerz von der Vergangenheit nicht irgendwann hinter Menschen bleiben darf? Und da habe ich gemerkt, den Gedanken daran fand ich noch viel erschreckender als alles andere. Das habe ich mich vor Gott gebeugt und habe zugestimmt, ja, ich will in einer Gemeinde sein, wo Menschen Freiheit finden. Das ist mein Wunsch. Ich will in einer Gemeinde sein, wo Gottes Heiligkeit so präsent ist, dass anderes muss weichen. Und anderes muss gehen. Und das Ganze wird ja auch persönlich. Wenn eine Begegnung mit der Finsternis ist ja gleichzeitig eine Frage an mich, wie tief ich mit der Seite vom Licht verbunden bin, wie tief ich mit Gott verbunden bin, wie sicher ich in Gott bin, ob mich das erschrecken kann oder nicht. Und es fordert eine Antwort von mir und ich habe mich entschieden, so, ja, ich will mich dem stellen. Ich will mich der Autorität stellen, die Gott in mich gelegt hat. Ich will mich der Kraft stellen, die Gott mir gegeben hat. Ich will die annehmen im Glauben. Ich bin bereit, dass meine menschliche Sicherheit und Ruhe, dass die erschüttert wird. Und die tiefe Ruhe, dass ich die in Gott finden kann. Wie in dem Vers heißt, das Vergängliche muss erschüttert werden, damit das Unvergängliche sichtbar wird. Das Unvergängliche, das bleibt ewig und das kann kein Umstand rauben. Und da, wenn du merkst, dass genau das angegriffen wird, du erschüttert wirst, dann weißt du, okay, da gibt es was Tieferes, was Unerschütterliches dahinter, das Erschütterbare, das darf gehen, das darf Platz machen, was stärker und was das direkt von Gott kommt, das die Kraft hat, das die Stabilität hat, alles zu überstehen, was auf der Welt hier passiert. Wie es in dem Vers heißt, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern die stehen bleiben in der Autorität, die Gott gibt. Und ich muss sagen, für mich sind es Themen, mit denen habe ich mich noch nicht so großartig befasst. Irgendwie nebenher halt immer mal so ein bisschen mitgekriegt, aber meistens eher so ein wenig am Rande. Und ihr habt es vorhin schon gesehen bei den Ankündigungen drin. Caro, die bereitet dann ein Seminar für uns vor Karfreitag. Über einen ganzen Tag weg wird es gehen. Nähere Infos werden auch noch folgen, da wird es genau über solche Themen gehen. Über unsere Autorität, die wir haben. Über Befreiung, über Freiheit, in die Gott Menschen reinführen möchte. Das werden die Themen davon sein. Und ich freue mich da auch drauf, einfach mich mit der Sache zu befassen, einfach zu gucken, okay, was sagt denn Gottes Wort darüber? Und deiner Autorität zu wachsen und der Sicherheit zu wachsen, festzustehen. Weil ich glaube, auch in Bezug auf sowas, Gott will ein sicheres und festes Fundament geben, auf dem wir keine Angst haben müssen und es nicht erschüttern lassen müssen. Und das ist das, was Gott vorhat mit uns. Ich möchte das Thema Saat und Ernte aufgreifen von der letzten Woche, nur ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel diesmal. Säen, das ist eine Sache von Vertrauen. Schau, Gott setzt sein Vertrauen in die Schwachheit von der Predigt, in das Geheimnis vom Reich Gottes, in die so verachtenswerte Botschaft vom menschlichen Verstand, vom Kreuz. Dort setzt Gott sein Vertrauen rein, dass das sein Weg ist, mit dem er Menschen errettet. Dass das ein Same ist, der in Herzen aufgeht zu einem Baum, der Leben spendet, wo andere ihren Schatten finden können, wie wir letzte Woche gehört haben. Und genau durch sein Evangelium will er aus der Menschheit raus eine herrliche Braut für seinen Sohn erwecken. Aus so schwachen Worten raus, vom Evangelium, aus sowas so menschlich Verachtenswerten raus, hat Gott so eine tiefe Kraft reingelegt, mit der man Leben verändert. Aber nicht nur Gott sät, sondern auch wir Menschen säen. Und auch von uns Menschen fordert zu säen, fordert Vertrauen. Das hängt immer zusammen. Mehr sogar eigentlich noch, wohin du säst, was du säst, zeig dein Vertrauen. Zeig deine Hoffnung. Zeig das, an was du glaubst. Säen tust du sowieso. Zum Beispiel deine Aufmerksamkeit, auf was du sie richtest. Das ist eine Art und Weise, wie du in dein Inneres säst. Dort, wo du drauf schaust, dort fallen Samen rein, dein Inneres. Wie du deine Zeit nutzt, das ist eine Art von Säen. Das ist das, was Gott dir gegeben hat, und es fließt durch deine Hand. Du kannst es eh nicht aufhalten. Aber du kannst verändern, wo es hinfällt, wo deine Zeit hinfällt. Aus der Hand fallen tust du das sowieso. Du kannst sie nicht halten, aber du kannst den Ort bestimmen, wo sie hinfällt. Ob das eine Pflanze dann daraus aufgeht, die einen Wert für die Ewigkeit hat, oder irgendwas, wo nichts daraus aufgeht. Wie wir unsere materiellen Ressourcen einsetzen, im Endeffekt ja nur unsere verkaufte Lebenszeit, unser Geld, das wir haben. Oder das, was unsere Vorfahren an Lebenszeit verkauft haben. Oder die Worte, die ich spreche, das sind noch Aussagen, die aufgehen. Die fallen irgendwo hin, wo ich es vielleicht nicht mal mitkriege. Vielleicht in zweiter Reihe stand jemand, der hat es gehört und hat es mitgekriegt. Und die Fragen sind, was sind das für Samen? Was geht da für eine Pflanze daraus auf? Und ganz klar, das ist unsere Verantwortung, was und wohin wir säen. Es gibt da einen Vers in Jesaja 28, Vers 23 bis 26. Horcht auf und hört meine Stimme. Gebt Acht und hört meine Rede. Pflügt denn der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Bricht er nur um und eckt den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so, wenn er dessen Fläche geebnet hat, streut er Dill und sät Kümmel. Er wirft Weizen, Hirse und Gerste auf das abgesteckte Stück und das Korn an seinen Rand. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren, er belehrte ihn. Schau mal, hier geht es um Landwirt und wie viel mehr wird Gott uns lehren wollen, wie wir säen sollen in unserem Leben drin. In welche Richtung soll gehen, was der Same sein soll. Wenn der Landwirt hier unterwiesen wird, wie der Prophet es hier beschreibt, wie viel mehr will Gott durch seinen Geist uns lehren? Das Prinzip. Und ich meine, da steckt viel das Thema Vergänglichkeit drin, in dem Thema Säen. Wie in einem Psalm drin heißt, Psalm 90, Vers 12, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. auch wieder eine Sache, die von Gott ausgeht, die Dinge in Relation zu setzen, die richtigen Zeiträume zu sehen, okay, was hat länger Bestand, was vergeht, was hat wo seine Zeit. Und zu säen, das ist nicht der Weg vom geringsten Widerstand. Es gibt gegenüber einem vernünftigen Säen, das irgendwann Ertrag bringt, gibt es immer eine schnellere Option, gibt es immer eine Option, die leichter fällt erstmal, die schnelleren Erfolg verspricht. Immer. Säen ist eine Art Opfer. Du lässt was los, was Wertvolles, in der Hoffnung, dass in der Zukunft daraus was entsteht, das du wertschätzt, das dir wichtig ist. Du könntest es auch im Hier und Jetzt verbrauchen, genießen oder eintauschen gegen irgendwas anderes. Aber da, wenn du säst, entscheidest du dich, dass du was hinlegst, das wertvoll ist, weil du weißt, in Zukunft wird es mehr wert werden. Weil du auf die Zukunft deine Hoffnung setzt, dass da noch was kommt, wird es sich lohnt, jetzt was loszulassen. Das Prinzip liegt im Säen mit drin. Und ich weiß nicht, ich denke, wir haben relativ wenig so in unserer Kultur drin, so ein Verständnis, was Säen teilweise für eine harte Entscheidung ist. An Orten, wo es wirklich wenig zu essen gibt, da ist Säen die Entscheidung, hungere ich jetzt samt meiner Familie oder habe ich jetzt was zu essen und ich verhungere in einem Jahr? Und da geht die Entscheidung drüber. Uns ist das so fern, wir gehen in den Supermarkt. Aber dort war das klar, da war entweder wird das Same gegessen, entweder wird normal ein Brot draus gebacken oder im nächsten Jahr wächst ein bisschen was auf meinem Acker. Und es setzt sich in die Zukunft fort, der Segen, den ich jetzt und im Hier habe. Oder es zählt nur der Moment und das, was ich im Moment genießen kann, alles andere blende ich aus und ist mir vollkommen egal. Und ich lebe total kurzsichtig mein Leben vor mich hin. Das ist die Entscheidung, das liegt in dem Prinzip von Saat und Ernte drin. Säen, das ist immer eine Sache mit einem Blick in eine weitere Zukunft. Gleichzeitig ein gewisses Wagen, ein Setzen von Hoffnung auf etwas. Und nicht unbedingt bequem. Das gibt den Vers im Psalm 126, Vers 6. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Der beschreibt es aber, es ist nicht unbedingt einfach, die Dinge loszulassen, die dran sind, loszulassen. Es ist nicht unbedingt das Naheliegendste für uns Menschen, das wir uns danach fühlen. Ja, er geht hin weinend, trägt seinen Samen hin, weil er weiß, das ist das, was er zu tun hat, das ist das Richtige, was zu tun ist, das Opfer ist jetzt zu bringen. Und es wird sich in Zukunft auszahlen. Und er wird nicht nur eine Handvoll Samen tragen, sondern er wird einen Arm voll Gaben haben, die er heimbringt. Und da kommt auch Gebet ins Spiel. Ein zentrales Element von Gebet darf auch sein, die Frage Gott gegenüber. Gott, was darf ich loslassen? Was in mir drin muss Platz machen für was Neues von dir? Was muss hinter mir bleiben, damit was Neues von dir sich zeigt, was Neues von dir reinfallen kann, ein Same sein kann, der aufgehen darf, ein Eintauschen von Altem gegen Neues. Ich glaube, das ist ein zentrales Element von Gebet drin, die Dinge abzulegen, vor Gott loszulassen. Die Pflanze, die irgendwann dann entsteht, wenn was gesät wird, und spätestens die Frucht, die macht es nach außen hin sichtbar, was es denn für ein Same war. Was für eine Qualität da hatte. Was für eine Art es war. Aber für dich selber, als Sämann in deinem eigenen Leben, du, wo selber Samen säst in dein Leben rein, du kannst das schon vorher wissen. Du musst nicht warten, bis es aufwächst. Du hast einen Heiligen Geist in dir, der dich lehrt, so wie hier von dem Landwirt die Rede ist, der gelehrt ist von Gott. So will Gott dich lehren, schon bevor die Samen irgendwo reinfallen. Schon wenn du es in der Hand hast, will Gottes Geist dich unterweisen und dir eine Vision für die Zukunft geben. Jetzt zeigen, oh, das Same sieht so klein aus, aber was entsteht in der Zukunft daraus? Was ist die Frucht, was ist das Endergebnis von dem, was ich da gerade tue? In welche Richtung entwickle ich mein Leben mit dem, was ich konsumiere, anschaue? Wohin bringe ich eine Beziehung mit einem anderen Menschen, mit den Worten, die ich da reinsehe, immer wieder? Das wird aufgehen und das wird die Beziehung, das wird das Zusammensein, wird es in eine bestimmte Richtung lenken, dem eine Neigung geben. Es wird sich entwickeln in Zukunft. Vielleicht ist im Jetzt und Hier der Einfluss noch gar nicht so groß, aber es wird aufgehen. Es wird seine Frucht bringen. Und besser ist eine gute Frucht, an der du Freude hast. Galater 6, 7 bis 8 sagt: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und ich denke, es ist wichtig für uns, die Illusion abzulegen, und die kenne ich zu gut, dass der Same, den ich sähe, und die Frucht, die entsteht, dass es was vollkommen anderes ist, dass es nichts miteinander zu tun hat. Dass den Einsatz, den ich bringe, und das Ergebnis, dass es vollkommen getrennt ist voneinander. Nee, die Ergebnisse, die ich sehe in meinem Leben, die haben ihren Grund in meinem Handeln drin, in dem, was ich tue, in dem, wie ich mich ausrichte, in dem, was von Same reinfällt. Es kommt nicht überraschend da irgendwas Schlechtes dabei raus, sondern es kommt das raus, was ich gesät habe, auf das, was ich meine Hoffnung setze, auf das, was ich vertraue. Das wird größer, das wird aufblühen. Das wird immer sichtbarer. Und da kommt auch der Punkt, wo ich merke, wie das Gleichnis, wo es auch letzte Woche darum ging, vom Feind der schlechten Samen gesät hat. Und ich war 10 Uhr und oft lasse ich mich selber zum Assistent von dem Feind machen und sähe schlechte Dinge rein, wo ich doch schon weiß, was sie von Ergebnis bringen werden. Nur ich verblende mir meine Sicht so sehr, dass ich irgendwie noch nicht mal ein schlechtes Gewissen habe dabei. Und denke, ja, das passt schon, das ist nicht so schlimm. Ja, vielleicht ist der Same klein, aber es entsteht vielleicht eine ziemlich hässliche Pflanze, ein Dornbusch, dem seine Wurzeln bis zur Hölle runtergehen. Denk mal weiter, was aus kleinen Dingen entstehen kann, wenn sie sich weiterentwickeln, wenn sie Raum kriegen, drin zu wachsen. Wir sollten Sachen, glaube ich, mehr zu Ende denken. Okay, welchen Schritt bringt das? Okay, und welcher Schritt folgt da drauf? Und wenn das eine Richtung ist, wo du nicht hin willst, dann macht doch der erste Schritt keinen Sinn. Gott ist gnädig, Gott hilft uns, Gott, da wenn wir falsch liegen, da wenn wir Samen säen, wo wir merken, da kommt ganz was Übles raus, hilft uns Gott und hilft uns wieder unser Herz zu reinigen und wir können zu ihm kommen und da werden wieder die Pflanzen ausgerissen, die da nicht hingehören. Aber das ist doch nicht das grundlegende Ziel, das Gott will, dass da andauernd ein Säen von einem Schrott ist und wieder ausreißen von dem Müll. Und wir fangen wieder bei Null an und wir gehen im Kreis hin und her und denken, oh, Leben mit Gott ist anstrengend und die Erfolge, die sind vollkommen unsichtbar, es macht auch keinen Spaß. Das ist doch nicht das, wie Gott uns leben lassen möchte. Gott will doch, dass in unserem Leben drin was aufwachsen darf, was entstehen darf, wo uns selber Freude macht. Und wir sehen, wow, ich bin ein anderer Mensch, als ich noch vor einem Jahr war. Und ich freue mich selber dran. Manchmal geht auch so von Tag zu Tag, geht ein bisschen die Freude verloren, aber wenn man ein bisschen einen Schritt zurücknimmt, okay, ist im letzten Jahr was passiert, was Gott mich weitergebracht hat? Vielleicht sehe ich dann was, denke, ja doch, Gott geht seinen Weg, Gott hat mich wirklich weitergebracht, Gott tut was. Aber vielleicht sehe ich auch, okay, nee, die letzten 10 Jahre waren Stillstand. Ich stehe genau am gleichen Punkt, oder vielleicht am schlechteren Punkt als vorher, dann ist es doch höchste Zeit anzufangen, zu gucken, okay, was fällt denn da ans Versamen in mein Herz rein? Das wird doch einen Grund haben, warum daraus entsteht, was entsteht in meinem Leben drin. Und warum da nichts entsteht, das mein Leben in irgendeiner Weise weiterbringt, näher zu Gott bringt. Das wird doch einen Grund haben. Und genau den Grund, den will Gott mit dir klären im Gebet, wenn du zu ihm kommst und ehrlich ihn fragst, dann wird er dir zeigen, was in deinem Herzen Versamen reinfallen, was entsteht daraus, das weder dir noch Gott gefällt. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, sagt auch ein Vers in der Bibel. Und du kannst nicht nichts säen, du säst konstant. Dein Handeln hat konstant eine Auswirkung auf deine Zukunft und sogar auf deine Ewigkeit. Da gibt es keine Option. Ein weiterer Aspekt, wo ich ein bisschen hinschauen möchte, ist das Element von Tod bei Säenden. Das ist damit eng verknüpft. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Saat bedeutet immer, etwas stirbt, damit was Neues entsteht daraus. Saat ist ein bewusstes Wählen von Tod in Hoffnung von einer besseren Auferstehung, einer Hoffnung von einer besseren Ernte, von einem Vervielfachten von dem, was ich hingesät habe. Und Tod erscheint doch erstmal als Strafe, wie es ganz am Anfang heißt. Wenn du davon isst, musst du sterben beim Sündenfall. Wenn du dich gegen Gott auflehnst, verlierst du dein Leben. Ich erstmal, oh Gott, bestraft jetzt die Menschen. Wie schlimm, wie schrecklich. Aber ich glaube, ich sehe den Tod in dem Zusammenhang viel mehr als ein Geschenk, das Gott den Menschen gibt. Weil das Elend in Trennung von Gott zu leben, ohne Ausrichtung auf Gott zu leben, das hat der Mensch schon gewählt. Und an das Elend, noch von der Ewigkeit gefesselt zu sein, da hätte man schon hier und jetzt auf der Erde die Hölle. Und Gott sagt in seiner Gnade, sagt, okay, du hast dich getrennt von mir, vom Leben selber. Und jetzt setze ich dir eine Grenze vor dein Leben. Du hast eine begrenzte Zeit. Es gibt einen Menschen einen Hinweis darauf, dass er nicht selber Gott ist, die beschränkte Lebenszeit, die er hat. Das begrenzt alles Übel, was ein Mensch tut, auf eine bestimmte Zeit. Das Böse, was ein Mensch tun kann, ist beschränkt durch seine Lebenszeit. Es wird ein Ende haben mit ihm, egal wie er sich ausgerichtet hat. Es ist nicht ewig. Es schützt einen Menschen davor, dass er zu viel Bitterkeit aufhäuft in seinem Leben drin. Schau doch mal manche alte Leute an. Komplett verbittert. Jede einzelne Verletzung, die sie am Leben erlebt haben, tragen sie in sich. Und mit dem zweiten Wort, was du mit ihnen redest, kommt es aus ihnen raus, wie sie die Welt hassen, wie böse die Welt ist, wie schlimm alle zu ihnen sind. Total verbittert, total voll Hass. Und das nach 70 Jahren, bei manchen schon früher. Überleg dir mal, das ist von der Ewigkeit. Und es sammelt sich was konstante Leben, es sammelt sich Hass und Bitterkeit an. Und die Kraft nimmt nicht ab. Sie sind nach wie vor fähig, die Bitterkeit auszuleben anderen Menschen gegenüber. Ist dann nicht der Tod eine freundliche Antwort von Gott auf die Abwendung vom Mensch zu ihm, dass er sagt, okay, ich beschränke dir die Zeit, ich lasse dir ein bisschen Leben noch übrig, aber ich beschränke die Zeit. Und gleichzeitig öffnet der Tod ein Tor vor das Leben danach. Und hier kommen wir zu Jesus. Jesus ist die Tür zum vollkommen anderen Leben danach. Und Jesus ist der, der das Prinzip von Saat und Ernte in einer ganz herrlichen und wunderbaren Art verändert. So wie wir Menschen das Prinzip selber nicht nutzen können. Wenn ich in Übereinstimmung komme mit dem Tod von Jesus, kann ich zum neuen herrlichen Leben kommen, zu dem er mich auferweckt. Das, was die Taufe veranschaulicht, mitgestorben mit Jesus und auferweckt zu was Neuem. Und hier dreht sich das Prinzip von der Taufe um. Da fällt was in die Erde und es steht zum Glück nicht das Gleiche in vervielfachter Art und Weise wieder auf. Sondern Gott erweckt da was Neues draus. Ein fleischlicher, an Sünde geketteter Mensch legt sich hin vor Gott und sagt, okay, ja, ich bin eigentlich der das Kreuz verdient hat. Ich bin der den Tod verdient hat. Ich bin nicht gut. Und auferwecken tut Gott was Neues, Herrliches. Ein Mensch, der seinen Platz hat in der Gegenwart von Gott, so wie in der Bibelstelle, die Klaus vorgelesen hat. Das sind auferweckt zum Leben, das in Jesus, an der Rechten von Gott. Hier fällt es, lasse ich mich ins Grab fallen, weil ich sage, ja, Jesus, eigentlich hätte ich den Tod verdient. Und dabei Gott steht was Neues auf, eine neue Identität, die Gott mir gibt, in der Herrlichkeit. Und genau da verändert sich das Prinzip von Saat und Ernte durch die Gnade von Gott, dass etwas Armseliges, Kaputtes in die Erde fallen darf, was Neues, Herrliches, das Gott ehrt, darf auferstehen. Lukas 9, 23 bis 25. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Ich glaube, die Stelle, die wird öfter ein bisschen falsch verstanden. Ja, jeder trage sein Kreuz, ja, jeder hat seine Last, der muss da gebückt damit durchs Leben gehen und das ist halt das Leben als Christ und so ist es halt, das muss man halt akzeptieren. Ich glaube nicht, dass die Stelle das meint. Das Kreuz, das richtet sich nicht gegen den neuen Menschen, der in der Herrlichkeit von Gott schon auferweckt ist und lebendig ist. Das richtet sich gegen das Fleisch. Das ist genau das Prinzip, wie die eine Stelle sagt, ich halte mich für gekreuzigt mit Jesus. Ich wache am Morgen auf und okay, was darf ich heute für tot halten mit dir, Jesus? Was darf heute statt dem Neues leben? Das Prinzip ist, das ist das Kreuz auf sich, weil das Kreuz richtet sich gegen das Fleisch, das Kreuz richtet sich gegen das, was noch nicht in Einklang ist mit Gott. Das darf wieder und wieder sagen, ja, und an dahin gehört es und da lasse ich es. Und ich lebe in dem vollkommen Neuen, das Gott mir schenkt. Ich mache da keine Wiederbelebungsversuche an dem Alten. Ich lasse es dort, wo es hingehört. Ich lasse es hinter mir. Ich lebe in dem Neuen, was da entstanden ist, was Gott mir geschenkt hat. Und ja, vielleicht bleibt am Ende echt nicht viel übrig von mir und von dir. Hoffentlich nicht. Weil Stück für Stück Altes sterben darf und Neues aufstehen darf und aufleben darf, das besser ist, das herrlicher ist. Schau mal, vom menschlichen Körper, ich bin kein Mediziner, verzeiht mir, aber nach 10 Jahren, da bleibt ungefähr von der Masse her noch eine Handvoll übrig. Alles andere hat sich erneuert. Alles andere ist abgestorben. Als einzelne Zellen ist neu erstanden. Sonst wärst du dann wahrscheinlich nach den 10 Jahren sogar schon tot. Es ist eine konstante Erneuerung, die im eigenen Körper drin passiert von uns. Und ich denke, das ist auch ein gutes Bild drauf, dass Gott uns konstant erneuern will und wir da keine Angst haben müssen. Und dass das Neue, was aufsteht, dass es besser ist, dass es gesünder ist. Und dass es dir ein weiteres Leben sichert, dass es dir neue Kraft sichert, die du hast. Nur eine Sache, die bleibt. Das Herz, das bleibt nahezu das Gleiche. Das erneuert sich nur minimal in dem Prozess drin. Aber schau mal, da hast du schon ein neues Geschenk gekriegt von Gott. Das sagt, ich lege ein neues Herz in euch rein. Und neuen Sinn. Das ist doch schon neu. Das muss nicht nochmal neu gemacht werden. Das bleibt, aber das Drumherum, das wird erneuert durch die Präsenz von Gottes Geist. Ein weiteres Bild, wo das zeigt, Israel in der Wüste. Die Gesamtheit war nicht fähig, in das neue Land reinzugehen. Da war kein Glaube da, auf Gott zu vertrauen. Die mussten so lange durch die Wüste ziehen, bis nur noch zwei von den im kompletten Volk übrig waren. Die Namen davon sind interessant, von den beiden. Ich will jetzt keine so tiefe Bedeutung reinlegen. Einfach nur mal, was ein bisschen drin sehen kann, dass ich keine erschöpfende Erklärung darüber und auch keine so ist es und genau deshalb, aber einfach nur, ich finde es nett drin zu sehen. Und zwar, also einmal war das Josua, das ist der gleiche Name wie Jesus, der ist übrig geblieben, und Kaleb, dem ist der Name, das ist ein bisschen nicht eindeutig, was der bedeutet, entweder Hund oder das treue Herz, das vertrauende Herz. Eins von beiden, aber Hunde sind treu, von dem hat es, ist nah beieinander. Das blieb übrig, die zwei. Alles andere ist gestorben und ist eine Generation nach ihnen aufgestanden. Und die waren bereit, die Verheißung von Gott anzunehmen, reinzukommen, das, was Gott ihnen schenken wollte. Alles andere musste hinter ihnen bleiben. Ich glaube, das Beispiel, das darf uns auch Mut geben, wenn Dinge in unserem Leben wegbrechen, hinter uns bleiben. Darauf zu vertrauen, ja, bei Israel ist also ziemlich alles weggebrochen. Außer der Retter und das Herz, das vertraut. Sonst alles andere hinten dran geblieben. Alles andere hat sich erneuert, ist was Neues aufgestanden. Und es war fähig, die aus der Wüste rauszuziehen, rein in das Verheißene zu kommen. Trotzdem, der Tod in dem Prinzip von Saat und Ernte, er ist nicht für immer da. Eine Stelle im Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Oder wieder 1. Korinther 15, Vers 26 sagt, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Oder die Stelle aus Offenbarung 21, 2 bis 4. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist das, wo Gott hinführen will. Gott will den Zyklus von Leben, von Tod, will er nicht ewig fortführen. Das ist eine Zeit, die er gegeben hat, uns Menschen, aus Gnade auch, wo wir darunter gefangen sind noch irgendwo, aus dem Werden, dem Vergehen. Aber Gott hat uns Versprechen gegeben, da gibt es was, das ewig bleibt, das dahinter liegt. Wenn du jetzt dein Vertrauen schon auf Ewiges setzt, dann wirst du auch ein Teil von dem ewigen Reich sein, das Gott aufrichtet, wo genau die Vergänglichkeit, der Tod nicht mehr da sein wird, wo er weggetan wird, der Feind, der Tod, wo kein Ende mehr da ist von dem Leben in Gemeinschaft mit Gott, von dem Erleben von Gottes Herrlichkeit. Wo die Sicht von Gott klarer wird, direkt wird, Auge zu Auge. Das ist das Ding, wo Gott uns hinführen möchte, wo das Ganze endet, das Vergängliche. Das, wo Leid mit sich bringt, wo Schmerz mit sich bringt auch. Ja, aber bis dahin will Gott uns da drin führen, will uns da drin begleiten, will sagen, und trotzdem, dass du in einer vergänglichen Welt bist, gebe ich dir jetzt schon Hoffnung auf was, das dahinter liegt. Auf was das nicht enden wird. Und ich will dich jetzt schon in mit Hoffnung leben lassen. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und die darf noch viel präsenter werden in unseren Herzen drin. Ja, Vater, und da bitte ich dich darum, dass du jedem Einzelnen hier die Hoffnung von dir näher bringst, dass wir die mehr verstehen können, dass wir mehr einen Blick dafür kriegen, mit welcher Güte du auf uns schaust, zu welcher Herrlichkeit du uns aufwecken willst, schon hier und jetzt auf der Welt, wo du uns zu Neuem erwecken willst, als auch das vollkommen neue Leben, das du für uns vorbereitet hast. In einem neuen Haus, in einer neuen Umgebung, in Gemeinschaft mit dir, die ungetrübt ist und vollkommen. Vater, das ist deine Gnade, dass du den Weg führst und du lässt dich von dem Weg von nichts und niemandem abhalten. Und unser Vertrauen, das ist der Schlüssel dazu, wie wir das Geschenk kriegen, dass wir unser Glauben darauf setzen, auf dich, auf deinen Sohn, auf unseren Retter. Und da danke ich dir dafür. Ich danke dir, dass das ein Weg ist, den wir gehen können, dass er nicht zu schwer ist, dass du ihn Schritt für Schritt vorbereitest und dass wir voll Vertrauen und Hoffnung mit dir leben dürfen. Vater, danke dafür. Amen.